In dieser Predigt, zu der Guido mich eingeteilt hat, geht es um Prioritäten. Prioritäten setzen. Das ist ja super wichtig, dass man lernt, Prioritäten zu setzen, wenn man einigermaßen erfolgreich durch sein Leben kommen will. Ne? Man muss versuchen, seine Werte, seine Lebensziele, Lebensbereiche und so einzuordnen in vielleicht unwichtig, wichtig, weniger wichtig, irgendwie auf jeden Fall die zu gewichten, um nämlich dem Leben eine Richtung zu geben. Durch Prioritäten zu versuchen, sein Leben irgendwie in gute und gesunde Bahnen zu lenken. Denn man kann ja nicht alles machen. Früher oder später muss man sich in seinem Leben auf die wesentlichen Dinge beschränken. Denn Zeit und Geld ist knapp. Ich weiß, das ist nicht leicht für uns. Ich tippe mal so, in unserer Generation gab es noch nie Menschen, die eigentlich so viele Möglichkeiten offen hatten. Wir können ja fast alles machen. Und ich glaube, keiner von uns will irgendwann mal später so auf seinem Sterbebett liegen und sagen, oh, da gab es diesen einen Ort auf der Welt, den ich leider noch nicht gesehen habe, der so ganz besonders ist. Oder da gab es dieses eine Erlebnis oder diese eine Sportart, die habe ich leider verpasst und habe das nicht gemacht. Irgendwie will ja jeder versuchen, möglichst viel und alles mitzunehmen. Aber das geht natürlich nicht. Wir können nicht alles machen und deswegen müssen wir Prioritäten setzen. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich wirklich gut da drin bin, Prioritäten zu setzen. Aber was ich sagen kann, ich habe schon einige Male schmerzlich erlebt, dass es nicht funktioniert, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ich versuche das immer wieder, aber ich muss feststellen, ich scheitere auch immer wieder. Aber wir müssen lernen, und ich möchte jetzt mich möglichst wenig so anhören wie deine Eltern, aber vielleicht sagen die das auch immer wieder, wir müssen lernen, Entscheidungen zu treffen. Und wir müssen lernen, Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Was soll dein Leben ausmachen? Was soll dein Leben kennzeichnen? Worum soll sich dein Leben drehen? In dem Text, den wir heute uns zusammen angucken werden, geht es genau um die Frage, worum dreht sich dein Leben? Wir lesen das in Lukas 18, Verse 18 bis 30. Jesus wurde von einem angesehenen und reichen Mann gefragt. Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Ehre Vater und Mutter. Der Mann antwortete, an diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Aber etwas fehlt dir noch, sagte Jesus. Verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Jesus merkte es und sagte, wie schwer ist es doch, für die Reichen in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten seine Zuhörer entsetzt. Er antwortete, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Jetzt fragte Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete, das sollt ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Eltern, seine Geschwister, seine Frauen, seine Kinder nicht zurücklässt, um sich für Gottes neue Welt einzusetzen, der wird auch reich dafür belohnt werden. Hier schon in dieser Welt und erst recht in der zukünftigen Welt mit dem ewigen Leben. Da ist jetzt dieser reiche Mann, der einflussreiche und reiche Mann, der zu Jesus hingeht und ihn fragt, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ein sehr frommer Mann. Und Jesus entgegnete ihm auf sehr merkwürdige Weise, finde ich. Er sagt, weshalb nennst du mich guter Lehrer? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Ich finde, das ist eine merkwürdige Antwort für jemanden, der von sich behauptet, das hat ja Jesus ja von sich gesagt, ich bin der gute Hirte. Und wer mich sieht, der sieht den Vater, also Gott. Und dann geht Jesus weiter und sagt, hast du die Gebote gehalten? Du kennst doch seinen der Gebote. Hast du alles richtig gemacht? Und er sagt, ja, ich habe alles gehalten, ich habe alle Gebote gehalten, schon von Jugend auf. Aber eins fehlt dir noch, entgegnete Jesus und bietet ihm einen Tausch an. Verkauf alles, was du hast und verteil das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Jesus bietet diesem Mann einen Tausch an. Er soll alles aufgeben, er soll alles verteilen und Jesus dann nachfolgen. Damit wird er ein Reichtum gewinnen, der viel, viel größer ist als das Irdische, was er jetzt hat, sondern ein Reichtum im Himmel, der niemals verloren geht. Das Problem ist, Jesus trifft damit einen wunden Punkt. Genau dazu war der Mann nicht bereit. Er hatte eigentlich alles richtig gemacht. Er hatte sich an alle Gebote gehalten, davon war er sicherlich überzeugt. Es gab mehrere Juden, die das von sich behauptet haben. Aber diese eine Sache wollte er nicht aufgeben. Diese eine Sache wollte er noch weiter festhalten. Diese eine Sache, Geld in diesem Fall, hat ihn festgehalten und hat ihn daran geklammert, dass er nicht losgehen konnte und Jesus folgen konnte. Nun, Geld ist eine mächtige Sache. Jesus macht das immer wieder deutlich, dass Geld Macht über Menschen entwickeln kann. Jesus hat nichts dagegen, dass Menschen Geld besitzen. Jesus hat aber was dagegen, wenn Geld Menschen besitzt. Und Geld kann ja alles beeinflussen. Ich meine, wir alle kennen den Spruch, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich meine, bei Geld hören sogar Familien auf. Wie viele Familien gibt es, die sich wegen Erbstreitigkeiten völlig zerfetzt haben? John D. Rockefeller, einer der wahrscheinlich 25. reichsten Männer aller Zeiten, wurde mal gefragt, Sie können sich alles leisten. Was brauchen Sie denn noch mehr? Und seine Antwort war, immer ein kleines bisschen mehr. Immer ein kleines bisschen mehr. Ein Mann, der zu den reichsten Menschen der Geschichte gehört. Der sich alles hätte kaufen können. Er sagte, ich will immer noch ein bisschen mehr. Ein Beispiel dafür, wie Geld über Menschen Macht gewinnen kann. Arnold Schwarzenegger, einer meiner Lieblingsschauspieler, sagte, Geld macht nicht glücklich. Ich besitze nun 50 Millionen Dollar. Aber ich war genauso glücklich, als ich noch 48 Millionen hatte. Geld kann uns kontrollieren. Aber nicht nur Geld. Ich meine, in diesem Beispiel geht es jetzt um Geld. Aber viele sprechen von so drei Treibern, die Menschen antreiben. Versteckte Prioritäten, die unter der Oberfläche sind, die den Menschen zum Handeln bewegen. Ihr alle werdet das wahrscheinlich gehört haben, das sind drei Treiber, Money, Sex and Power. Geld, Sex und Macht. Und ich würde diese Liste eigentlich gerne mal erweitern mit Geld, Sex, Macht und Image. Das, was andere Leute von mir halten, das treibt mich an. So wie mich andere Leute sehen, so wie ich gesehen werden möchte. Für viele Leute ist es viel, viel wichtiger, was andere über sie denken, als was sie selber von sich denken und letztlich auch, was Gott über sie denkt. Die Sehnsucht nach Geld, nach Besitz, etwas zu haben, Gier, die Sehnsucht nach Sex, nach sexueller Befriedigung, nach einem heißen Partner, danach sexuell attraktiv zu sein für andere, die Sehnsucht nach Macht, Einfluss zu haben, etwas zu gelten, was bewegen zu können, jemand zu sein. Und die Sehnsucht nach Image. Jemand zu sein, von dem andere gut denken, jemand zu sein mit einem guten Image. Das sind so Treiber, die Leute antreiben zu handeln. Und wir alle stehen in der Gefahr, diese Dinge zu unseren versteckten und heimlichen Prioritäten im Leben zu machen. Und wir alle stehen in der Gefahr, dass sie beginnen, Macht über uns zu entwickeln. Dass sie unsere Handlungen und unser Sein bestimmen. Und früher oder später wird man anhand von einem Leben erkennen können, was sind die Prioritäten, besonders in den schweren Zeiten. Was sind die Prioritäten, die sich die Person gesetzt hat und die wirklich gelten, die wirklich gesetzt sind. Jesus fordert diesen Mann auf, alles wegzugeben. Alles wegzugeben. Diesen ganzen Reichtum, den er hatte, loszulassen. Ich finde es interessant, dass Jesus nicht fordert von dem Mann, dass er seinen Zehnten gibt. Dass er 10% von seinem Einkommen gibt. Für die fromme Richtigkeit. Nein, Jesus fordert nicht 10% von seinem Einkommen, sondern 100% von seinem Leben. Und ich glaube, diese Geschichte ist für uns total wichtig. Denn der Mann hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Er hat sich ja an alle Gebote gehalten. Wahrscheinlich hat er auch wirklich 10% seines Einkommens weggegeben und an den Tempel gespendet. Aber trotzdem hat er nicht verstanden, worum es im Reich Gottes geht, worum es in dieser neuen Welt Gottes geht. Und er hatte dieses ewige Leben, nachdem er gefragt hat, noch nicht. Die Versuchung bei uns Christen ist, und bei mir auch, dass wir beginnen, ein Christenleben zu leben, was alles richtig macht, indem wir alles richtig machen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht von dir kennst, aber ich kenne das nicht von mir. Man geht dann vielleicht in den Gottesdienst, man betet ab und zu, man spendet vielleicht sogar, vielleicht arbeitet man sogar irgendwo mit und man macht eigentlich alles richtig. Vielleicht ist man sogar freundlich und brav. Aber trotzdem ist Christsein in dem Fall einfach nur eine Art Gewürz, was wir auf unser Leben draufstreuen. Wir entscheiden die Hauptspeise. Und Gott ist dann eine Art Gewürz, was wir so dazu tun, was irgendwie nicht dazugehört, aber was jetzt nicht unbedingt sein müsste. Aber das Reich Gottes funktioniert anders. Jesus sagt, wenn du dein Leben hingibst, so wirst du das bekommen. Wenn du es weggibst, wirst du es bekommen. Und Jesus spricht in Johannes 10, Vers 10, denn ich bin gekommen und bringe das Leben, und zwar das Leben im Überfluss. Jesus bittet den Mann, alles wegzugeben. Er bittet den Mann, alles, was er hat, einzutauschen mit diesem Versprechen von einem neuen Leben in dieser neuen Welt Gottes, im Reich Gottes. Denn so funktioniert das Reich Gottes. Wer behält, der verliert. Und wer gibt, der bekommt. Wer behält, der verliert. Und wer gibt, der bekommt. Zwei Fragen, die mich mit dieser Thematik beschäftigen. Das eine ist, warum fällt uns das so schwer, unser Leben hinzugeben? Und die zweite ist, geht das überhaupt? Können wir das eigentlich, unser Leben so hingeben? Zum Ersten, ich glaube, es ist eine Vertrauensfrage. Vertrauen wir Jesus genug, dass wir ihm glauben können und danach handeln können, dass er uns einen guten Tausch anbietet? Dass er weiß, was Leben ist, dass er weiß, was wir brauchen und dass dieser Tausch ein guter ist. Vertrauen wir Jesus genug, dass er so gut ist, dass er unser Alles sein kann, dass er alle unsere Sehnsüchte begegnen kann und dass er uns versorgen kann. Vertrauen wir Jesus genug dafür? Ich finde, das ist eine spannende Frage. Kennen wir Jesus so gut, dass wir wissen, dass er so gut ist, dass wir bereit sind, alles hinzugeben? Ich finde, dann macht die Frage, die Jesus gestellt hat, auch viel mehr Sinn. Weshalb nennst du mich gut? Weshalb nennst du mich gut? Als ich Kind und Jugendlicher war, bin ich immer in die Kirche gegangen. Meine Eltern, die waren Christen. Und ich habe modernes Christsein kennengelernt. Ich war ständig auf Jugendveranstaltungen, wo die eine Band hatten und tolle Lichter und Bühne und Anspiele und so alles ganz tolle Sachen. Aber ich hab nicht glauben können, dass das etwas ist, was mein Leben, also wofür es sich lohnt, sein Leben hinzugeben. Ich fand das einfach zu lahm. Und die Christen, die ich kannte, ich habe denen nicht so geglaubt. Und ich dachte, ich möchte nicht, dass Christsein etwas ist, was nur wie ein Gewürz auf meinem Leben ist. Etwas, was halt so ein bisschen da ist, aber nichts wirklich anders macht. Die Hauptspeise bleibt die gleiche. Und dann habe ich irgendwann einen Versuch gestartet. Ich habe gesagt, Gott, du bekommst 2 Monate meines Lebens und ich gebe dir alles hin und wir werden sehen, was du daraus machst. Und wenn nach 2 Monaten nichts ist, dann packe ich meine Sachen wieder und sehe zu, dass ich mich um meine eigene Glücklichkeit kümmere. Und dann habe ich was festgestellt in dieser Zeit, dass Jesus durch die Gegend gezogen ist und Leute berührt hat. Und diese Berührung hat ihr Leben komplett verändert. Zum Beispiel, indem er geheilt hat oder indem er Dämonen aus ihnen getrieben hat oder indem er Tote auferweckt hat. Und dann habe ich gelesen, dass Jesus immer noch die gleichen Dinge tut, heute durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann habe ich gecheckt, dass seit der Auferstehung, seitdem Jesus auferstanden ist, nichts mehr unmöglich ist. Es gibt keine Familie, die so zerstritten ist, dass nicht Frieden einkehren könnte. Es gibt keine Ehe, die so kaputt ist, dass sie nicht gesund werden könnte. Es gibt keine Krankheit, die so schlimm ist, dass sie nicht geheilt werden könnte. Es gibt keine Person, die noch so ätzend ist, die nicht von Gott geliebt wird. Ich habe gecheckt, das macht alles anders. Leute damals, die mit Jesus in Berührung kamen, haben sich von Grund auf geändert. Das hat ihr Leben komplett verändert. Und heute durch den Heiligen Geist. Und ich habe festgestellt, dass Christsein viel, viel mehr ist, als nur ein Gewürz, was man auf sein Leben machen kann. Christsein ist ein neuer Hauptgang. Und ich glaube, je mehr wir erkennen, wie Gott ist und was Christsein ist, wie der Charakter Gottes ist, desto leichter fällt es uns, alles hinzugeben. Nun ist die Frage, können wir überhaupt alles hingeben? Meine Antwort wäre ja und nein. Ich fange mit nein an. Nein, wir können nie 100% gehorsam sein. Nein, wir werden es nicht schaffen, über lange Strecken nicht zu sündigen. Misstrauen Gott gegenüber wird uns immer wieder einholen. Und der Wunsch, unsere Sehnsüchte selber mehr zu stillen, wird uns immer wieder einholen. Aber ja, Jesus beantwortet denn das selber. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Fragten ihn einige Zuhörer entsetzt. Er antwortete, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Durch Gottes Gnade begegnet uns Gott heute durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dadurch werden wir verändert. Dadurch verändern wir uns von innen her und wir bekommen die Kraft, unser Leben hinzugeben. Uns wird Jesus offenbart, wie wunderbar und köstlich er ist. Und das befähigt uns dazu, unser Leben hinzugeben. Ich würde gerne gleich, dass wir miteinander beten. Ich werde gleich noch ein paar Geschichten erzählen. Aber ich möchte, dass wir am Ende dann miteinander beten. Und ich sage dir das jetzt schon, um dich darauf vorzubereiten. Denn das Erste, was ich dich bitten werde, ist, wenn du dein Leben noch nie Jesus so anvertraut hast, wenn du dich noch nie dafür entschieden hast, zu sagen, ich möchte mein Leben hingeben und ich möchte jetzt tauschen, dass du das heute machst. Wann, wenn nicht heute? Und dann wird es eine zweite Gruppe geben, die ich herausfordern möchte, nämlich die Leute, die schon vielleicht seit Ewigkeiten eigentlich Jesus folgen. Aber irgendwann auf der Strecke hast du begonnen, deine Prioritäten anders zu setzen. Dass deine Priorität nicht mehr war, ich möchte Jesus alles hingeben. Und dann bist du von dem Weg runtergekommen und du möchtest heute nicht zurückkommen. Du möchtest heute sagen, Gott, ich bin wieder da, ich möchte wieder tauschen. Und dann würde ich dich dazu herausfordern. Und dann würde ich gerne, dass wir dafür beten, dass der Heilige Geist neu in seiner Kraft kommt und uns neu erfüllt mit ihm, uns neu deutlich macht, wie Gott ist und uns befähigt, mit der Kraft unser Leben hinzugeben. Aber zuerst 2 Geschichten. Ich hatte eigentlich noch mal mehr Geschichten geplant, aber ich glaube, die Zeit ist knapp. Die erste ist Petrus. Petrus fragt Jesus, Jesus, was ist mit uns? Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Und vielleicht kennst du die in der Geschichte. Jesus läuft am Ufer lang und begegnet Petrus gerade beim Fischen. Petrus hatte keine gute Nacht und Jesus tut ein Wunder und es werden ganz, ganz viele Fische mehr gefangen. Und Petrus checkt mehr und mehr, wer Jesus ist. Und dann sagt Jesus etwas: Kommt und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und jetzt kommt die Reaktion von Petrus und seinen Freunden. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Sogleich verließen sie ihre Netze. Nun, das war im Fall von Petrus, war das seine Sicherheit, sein Job, sein Einkommen, seine Rentenversicherung. Es war wahrscheinlich auch das, worüber er Anerkennung bekommen hat, auch wenn er in der Nacht nicht besonders erfolgreich war. Aber ich finde, dieser eine Satz, sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach, spricht für ganz, ganz viel. Er hat sein altes Leben hinter sich niedergelassen und ist jetzt Jesus nachgefolgt. Und Jesus sagt zu ihm: Ich versichere dir, das sollt ihr wissen, jeder, der sein Haus, seine Eltern, seine Geschwister, seine Frauen, seine Kinder zurücklässt, um sich für Gottes neue Welt einzusetzen, der wird dafür reich belohnt werden. Hier schon in dieser Welt und erst recht in der künftigen Welt mit dem ewigen Leben. Und das zweite Beispiel, was ich nennen möchte, ist von Maria. Wir lesen das ganz am Anfang von Lukas, an Weihnachten lesen wir das immer wieder. Maria ist gerade verlobt mit Josef. Sie freut sich wahrscheinlich auf die Hochzeit. Josef bereitet wahrscheinlich gerade ihre Wohnung vor. Sie ist wahrscheinlich mega verknallt in Josef. Sie hat vielleicht schon das Hochzeitskleid gekauft, freut sich auf die Feier. Die Verwandten und Nachbarn, das ganze Dorf ist vielleicht eingeladen. Und sie freut sich auf die Zukunft mit Josef. Und dann begegnet ihr dieser Engel und sagt: Übrigens, du wirst Gottes Sohn mehr zur Welt bringen. Und ich meine, wir lesen das immer so an Weihnachten, oh geil, Jesus kommt, der Sohn Gottes, der Messias, der Christus und so. Ne? Aber versucht das doch mal aus der Sicht von Maria zu lesen. Für Maria hat das in diesem Moment bedeutet: Josef wird sich ziemlich sicher von mir trennen. Die Hochzeit wird nicht stattfinden. Keiner wird mir glauben, alle werden mich für verrückt erklären, weil ich sagen werde, der Heilige Geist ist auf mich gekommen und ich bin schwanger geworden. Ich werde Schande auf mich, auf Josef und auf meine in der Familie bringen. Maria wusste, mit dieser Ankündigung von dem Engel zerbröckelt gerade mein Leben. Und ihre Reaktion darauf ist: Mir soll so geschehen, wie du es sagst. In dem Moment gibt sie ihr Leben hin, gibt sie ihre Wünsche für die Zukunft hin, gibt sie ihr Image hin, gibt sie all ihre ganze Person hin. Und was passiert? Der Heilige Geist kommt auf sie und Jesus wird ganz leiblich groß in ihr. Jesus wird groß in ihr. Es gibt viele Geschichten von meinem Helden, über die es Bücher gibt, die gute Beispiele dafür sind, dass sie ihr Leben hingegeben haben. Und ich könnte jetzt noch einige Storys erzählen, auch aus der heutigen Zeit, wo Leute ihr Leben hingegeben haben. Und ich möchte dir zum Schluss noch zwei Bücher kurz empfehlen. Das eine ist von Jackie Pullinger, Licht im Vorhof der Hölle. Und das zweite ist von Heidi Baker, Es gibt immer genug. Wenn du Geschichten darüber lesen möchtest, wie Leute heute ihr Leben hingegeben haben, radikal, dann sind das sehr, sehr gute Bücher dafür. Lass uns jetzt beten, okay?